Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, mit dem Vers aus Offenbarung 7 möchte ich euch begrüßen. Und das, was ich gelesen habe, ist uns auch der Grund für das heutige Zusammenkommen. Ja, ihm dürfen wir die Ehre geben, unserem Gott, der mächtig ist und gross an Kraft. Bei ihm dürfen wir uns bergen, Gemeinschaft haben und ihm unsere Anliegen auch im Gebet vorbringen. Ja, ich lese den Vers nochmal. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir möchten mit dem Lied den Gottesdienst eröffnen, mit dem Lied 74. Geh betend in den Tag hinein. Ja, wir stehen doch gerade auf zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wie gross bist du an Weisheit, an Ehre, an Macht, an Stärke. Danke dürfen wir dich beten am heutigen Morgen. Danke bist du der Grund, dass wir zusammenkommen dürfen. Ja, Herr, und du gibst uns auch Antwort durch dein Wort. Wir dürfen dein Wort haben, das uns ja, Antwort gibt auf Fragen, die wir haben. Auf Antworten, auf das, was passiert um uns herum, Herr. Wir dürfen dein Wort erforschen. Wir dürfen es verstehen mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe. Danke für den Morgen. Du weißt, was alles schon war. Ist. Ja, ob Aufregung war oder ob Sorgen sind. Aber auch, ja, so viel Grund auch schon haben wir dürfen haben, zum Danken. Herr, es ist ein neuer Tag. Du hast uns einen neuen Tag geschenkt. Und dafür möchten wir dir danken, Herr, für die Gemeinschaft, die wir dürfen haben, zu einem heutigen Sonntag. Magst du jedes Einzelne auch segnen, dass wir jetzt dürfen dein Wort verstehen, dass wir es dürfen hören und dass es uns dürfen im Herz bewegen. Danke für den Morgen, dass du mit deinem Segen mitten unter uns bist. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Ja, liebe Geschwister, wir freuen uns von Herzen, dass wir diesen Gott kennen dürfen, diesen Gott dienen dürfen, von dem wir gehört haben aus der Offenbarung. Er ist der lebendige Gott. Er ist jetzt hier durch den Heiligen Geist. Das dürfen wir wissen aufgrund seiner Verheißung. Und wir dürfen ja, in sein Wort wieder schauen und auf sein Reden achten, auf seine Worte achten. Sie sind für uns Leben. Gottes Wort ist für mich das eigentliche Leben, das mich stärkt, das mich am Leben erhält, weil das physische Leben ist ja nur eine Frage der Zeit und dann ist es vorüber. Dann zerfällt der Körper, alles ist beendet. Um das, was es wirklich geht, ist unser geistliches Leben. Unser Geist, unsere ewige Seele, dass sie lebt im Angesicht Gottes. Und das ist das, was das Wort Gottes in uns stärken will, aufbauen will, dass wir wachsen dürfen und ihm näher kommen dürfen. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieser Herr und Gott, erhöhte König aller Könige bist, dass du zu Rechten des Thrones Gottes bist, auch jetzt, und dein Wort sagt, dass du dort dich verwendest für uns, dass du für uns einstehst. Wir danken dir, Herr, für diese Verbindung, die wir jetzt haben dürfen zu dir, und dass du uns auch ganz nahe bist durch den Geist Gottes, hier jetzt in unseren Herzen, in unserer Mitte. Wir danken dir dafür, dass du die Wahrheit und das Leben bist, dass sich nichts an dir verändert, an deinem Wort, dass plötzlich etwas nicht mehr ganz so gilt, wie es geschrieben steht, sondern es wird sich alles bewahrheiten als wahr und eindeutig und klar. Wir danken dir, Herr. Ich danke dir, dass ich in aller Schwachheit dir folgen darf, dir nachfolgen darf, Herr, in aller Unvollkommenheit. Und dass du immer wieder trägst dort, wo wir nicht mehr gehen können. Und dass du immer wieder vergibst dort, wo wir stürzen und fallen. Und dass du immer wieder aufhilfst. Und darum bitte ich auch heute für jedes Geschwister, dass du jedes stärkst und auferbaust und ihm, ja, die Ewigkeitsperspektive schenkst, Herr, auf die jetzigen Umstände, auf das jetzige Leben, dass wir es aus der Ewigkeit betrachten können und merken, was wirklich zählt. Segne du ein jedes. Amen. Wir sind ja beim schönsten Teil in unserer Serie, Fest im Sturm, Fest in der Hoffnung. Es ist dieses Ereignis, mit dem wir uns beschäftigen, auf das wir als Christen warten und uns danach sehnen. Und es ist nicht etwas, das nur wir tun, sondern das durch alle Jahrhunderte hindurch von den Gläubigen, an Jesus Christus gläubigen Menschen genauso gemacht wurde. Sie haben ihren Herrn erwartet, sie haben sich gefreut, ausgestreckt auf den Moment, wo sie ihm gegenüberstehen werden, wo wir ihn sehen werden, eins zu eins, ohne irgendeine Trennwand dahinter, dazwischen, ohne irgendetwas, was auch immer, Metaphysisches oder irgendeine Hinderung. Wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt uns Johannes in seinem Brief. Ja, dieses gewaltige Ereignis, die Entrückung, davon wollen wir weiter hören heute. Man kann es ja gerade so gut die Auferstehung und Verwandlung der Gläubigen nennen. Es ist eigentlich ein und dasselbe, nur dass die Entrückung noch einen bestimmten Ablauf der Dinge meint oder beinhaltet. Und dieses Ereignis steht unmittelbar bevor. Es kann sich jederzeit ereignen. Und es ist für unsere Generation sicher ganz gewaltig viel näher als für die Christen, die zum Beispiel genau jetzt vor 500 Jahren so gelitten haben. Die Christen, die gemerkt haben, wir wollen das Wort Gottes wörtlich nehmen. Wir glauben nicht mehr einfach, dass die Kirche uns selig macht. Das stimmt nicht. Gott allein ist es, der uns selig macht. Er allein ist unsere Rettung in Jesus Christus. Und wir wollen es auch so tun, wie die Bibel sagt. Wir wollen unseren Glauben bezeugen. Wir wollen uns auch einfach als äußeres Zeichen taufen lassen. Und das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht, dass sie massiv, brutal verfolgt wurden, weil sie am Glauben an die Bibel, wie es geschrieben steht, festhielten. Und ziemlich haargenau vor 500 Jahren war es als erster Felix Manz wegen seinem Glauben in den Tod ging, mit Steinen behangen, in der Limmat versenkt. Wegen seinem Glauben, wegen seinem Festhalten am Wort Gottes. Uns ist dieser Tag wesentlich näher als ihm. Auch er hat sich danach gesehnt, da bin ich ganz sicher. Aber wir sehen ja die Ereignisse, wir haben das aufgezeigt, wie nahe unser Herr sein muss. Weil nämlich die Prophetie sich erfüllt vor unseren Augen. Das vierte Tier zeigt immer unverblümter sein Gesicht, dass es die ganze Erde fressen wird, zermalmen und zerstampfen. Und dass aus seiner Herrschaft dann diese Zehnteilung kommt und daraus der Antichrist. Das kann nicht mehr Jahrhunderte gehen, wenn wir jetzt schon so weit sind. Es kann sein, dass es unmittelbar bevorsteht. Und die Bibel sagt klar und deutlich, die Gläubigen, die Gemeinde Jesu, wird nicht in diese Trübsalzeit hineingehen. Sie wird nicht unter den Zorn Gottes kommen. Gott wird sie daraus heraus erretten. vor dem Zorn erretten. Denn es ist schlussendlich Gottes Zorn, der ausgegossen wird über die Bosheit dieser Erde, dieser Menschheit. Aber er will nicht den Tod der Sünder. Er möchte, dass jeder Buße tut und umkehrt und das Erlösungswerk Jesu für sich in Anspruch nimmt. Und wer das tut, der ist gerettet. Der darf wissen, der Herr wird mich herausretten. Er wird kommen und ich darf dabei sein bei der Entrückung. Wir haben das letzte Mal die wichtige Stelle in Johannes 14 gelesen, wo der Herr Jesus sagt, erschreckt nicht, vertraut auf mich, vertraut auf Gott. Denn ihr sollt wissen, ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten, eine Stätte zu bereiten. Und das Ziel ist, dass ich wiederkomme und euch zu mir hole. Das Herrliche an dieser Stelle ist die Verpflichtung des Herrn Jesus, die Verheißung, die Garantie, dass er, Christus, seine Gemeinde persönlich holen wird. Persönlich abholen wird, die Gläubigen. Wie das eben in der jüdischen Hochzeitstradition ja so schön eine Widerspiegelung findet, wo das genauso abläuft. Der Bräutigam bereitet das gemeinsame Heim vor, mit großem Aufwand. Und dann geht er hin und holt seine Braut. Das ist genau das, was der Herr Jesus meinte. Damit ich euch hole, um euch zu mir zu nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Er garantiert uns, er kommt persönlich uns abholen. Dann haben wir die nächste sehr wichtige Stelle zu dem Ereignis der Entrückung. Sind wir durchgegangen, noch nicht ganz zu Ende, im 1. Thessalonicher 4, dort die Verse 13 bis 18. Und wir haben gesagt, auch dort ein zentraler Punkt, das Zentrum ist die Aussage, die da steht, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Der Herr selbst. Ich möchte die Stelle lesen. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder oder Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Der Hintergrund, ganz kurz zusammengefasst, ist der, dass Paulus die jungen Gläubigen in Thessalonich gelehrt hat, das Wort Gottes gelehrt und die zukünftigen Dinge und die geistlichen Zusammenhänge. Und er hat sie auch gelehrt über das bevorstehende Ereignis der Entrückung, dass Gott selber, Jesus Christus, sie als Gläubige, als Gemeinde zu sich holen wird. Und jetzt ist er weg. Paulus, nach wenigen Wochen reiste er weiter und schrieb ihnen dann kurz darauf den Brief. Und weil er hat von ihnen gehört, dass kurz nach seinem Weggang einige der Menschen in der Gemeinde, der Gläubigen, gestorben sind. Und dann haben sie sich gefragt, ja, Paulus, was ist jetzt? Verpassen Sie jetzt dieses gewaltige Ereignis, die Entrückung? Sie sind gestorben. Was nun? Und wir haben auch gesehen, dass das Neue Testament, wenn es von Entschlafenen spricht, also von Gestorbenen, meint es immer in Christus gläubige Menschen, die gestorben sind. Sie sind entschlafen. Und darüber will er ihnen jetzt berichten, wie denn das genau steht mit diesen entschlafenen Geschwistern. Damit sie nicht traurig sein sollen und so wie alle Menschen, die keine Hoffnung haben, die, wenn sie ohne Gott sterben, dann ist der Tod das Ende. Da gibt es keine Hoffnung für die Menschen. Man kann niemanden trösten ohne den echten, wahren Trost, der allein in Gott liegt. Es gibt keinen anderen Trost. in Bezug auf den Tod. Und so schreibt er weiter im Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Wir konnten dort übersetzen, mit ihm heimführen. So wahr, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist wieder, so wahr werden auch die in ihm entschlafenen Gestorbenen mit ihm zurückgeführt werden in den Himmel durch die Auferstehung. So wahr werden auch sie auferstehen. Und dann Vers 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, Doppelpunkt. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Wir, die wir leben, Paulus ist auch gestorben, aber es zeigt uns, wie er geglaubt hat, dass diese Entrückung, dieser Moment auch in seinem Leben schon passieren könnte. Aber es gibt Menschen, die leben werden. Diejenigen, die bei der Wiederkunft Jesu, bei diesem Ereignis der Entrückung, die leben werden, die dann leben werden und in diesem Sinn übrig bleiben, nämlich lebend übrig bleiben. Also deren Körper noch nicht vom Tod verschluckt wurde. Diejenigen sind gemeint, von denen spricht er jetzt und sagt über sie, sie werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, sondern sie werden zeitgleich mit ihnen entrückt oder entrissen werden. Das kommt gleich weiter unten im Vers 17. Werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Und jetzt dieser Einschub, Vers 16, wo beschrieben wird, wie das genau abläuft. In Details, wie genau dieser Moment ablaufen wird, mit der Betonung auf der Reihenfolge, was denn passiert. Das steht im Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wir haben gesehen, dass das eigentlich heißt im Urtext, vom Urtext her, der Herr selbst wird beim Befehlsruf. Und dieser griechische Ausdruck meint den Befehl einer sehr hohen Autorität. Es wird auch in der militärischen Sprache gebraucht, als oberster Befehl, mit der höchsten Autorität. Dieser Befehlsruf. Also er wird beim Befehlsruf und bei der Stimme des Erzengels und bei der Posaune Gottes herniederkommen. Das ist die wörtliche Übersetzung vom Griechischen. Diese drei akustischen Signale. Der Befehlsruf. Dann ertönt die Stimme des Erzengels und wir können sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, was er sagen wird, die Stimme der Erzengel. Weil das ja so üblich ist bei hohen Autoritäten, wenn ein Befehl ergeht, auch im Militär ist das so ein wichtiger Befehl, dann ist der Nächstuntergebene verpflichtet, diesen Befehl zu wiederholen. Also können wir sehr davon ausgehen, dass die Stimme des Erzengels genau das tun wird. Den Befehlsruf wiederholen. Und als drittes wird die Posaune Gottes erschallen. Und in der Bibel wird ja die Stimme Gottes, auch die Stimme des Herrn Jesus, häufig mit einer Posaune verglichen. Und wir werden noch genauer sehen, was es auf sich hat mit dieser Posaune, gerade dann in der anderen wichtigen Stelle in 1. Korinther 15. Es hat nichts zu tun mit der Posaune aus Offenbarung, aus den Posaunengerichten. Die ertönen und gießen das Gericht Gottes über die Welt aus. Aber nicht diese Posaune. Sie gibt den Befehl, um die Braut zum Herrn Jesus zu führen. Ganz andere Situation. Es kann sich nicht um dieselbe Posaune handeln. Und dann steht da tatsächlich dieser letzte Teil, Vers 16. Und wenn das geschehen ist, vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich glaube, wir können es nicht sicher wissen, aber ich glaube, dass diese Welt nichts davon mitbekommen wird. Von diesen akustischen Signalen. Nichts. Aber sehr wohl diejenigen in den Gräben und sehr wohl die Gläubigen auf dieser Erde. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und wir haben uns gewundert das letzte Mal. Dreimal vorher sprach Paulus im Zusammenhang mit verstorbenen Gläubigen von Entschlafenen. Und warum ausgerechnet hier, warum braucht er nicht das Wort und die Entschlafenen in Christus werden zuerst auferstehen? Und wir haben gesagt, dass jedes Wort in der Bibel hat seine völlige Berechtigung, ist nicht Zufall, ist nicht einfach sehr leicht durch irgendein anderes ersetzbar. Gott hat es genau so platziert und gemeint. Jedes einzelne Wort. Und das ist so ein gutes Beispiel, diese Stelle. Aber warum steht hier plötzlich und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen? Ich kann euch sagen, ein eigentlich hässliches Wort. Nekroi. Wir kennen das sehr gut in der Medizin. Die Nekrose. Tod. Abgestorben. Es tönt wirklich nach Leiche und nach Pathologie. Nekroi werden zuerst auferstehen. Es ist bewusst gewählt, um zu zeigen, was der Tod mit jedem Menschen macht, auch mit den Gläubigen. Mit der Zeit ist es für das menschliche Auge gar nicht mehr wahrnehmbar. Der Körper zerfällt, verwest, löst sich auf. Schrecklich. Das ist das Wesen des Todes. Tote Menschen sind nicht schön. Und wenn sie schon lange tot sind, immer weniger schön. Aber das ist die Realität. Das ist die Realität. Und die Bibel will uns hier zeigen, diese Toten, diese Verwesten werden auferstehen. In einem Leib, den wir uns nicht vorstellen können, an Herrlichkeit, an Vollkommenheit, an Unsterblichkeit, Unverweslichkeit. Was für ein Sieg über den Tod! Das sehen wir gleich nachher noch in den 1. Korinther 15 Stelle. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Jetzt Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ganz herrlicher Vers, überaus tiefgründig und vollgepackt mit geistlichen Aussagen. Danach werden wir, die wir leben, zusammen mit ihnen, das griechische Wort Hama könnte gerade so gut für zusammen, könnte gerade so gut mit zeitgleich übersetzt werden. Zeitgleich mit ihnen, wir, die wir leben, bei der Wiederkunft des Herrn, werden zeitgleich mit denen, die soeben gerade auferstanden sind, aus den Gräben, entrückt in Wolken. Und wir haben das letzte Mal gesagt, Gott liebt seine Kinder. Der Tod des Gerechten ist ihm überaus bewusst und wertvoll. Steht schon im Alten Testament. Und Gott weiß von jedem Element des Leibes jedes seiner Kinder, wo es ist. Er kennt sie, er weiß, wo sie auferstehen werden. Die Versenkten in den Gewässern um seines Namens willen. Die Verscharrten in den Weiten Sibiriens oder Nordkoreas oder Chinas, die verscharrt wurden, weil sie an Christus glaubten. Aber auch die in all den regulären Gräben, aber auch die in den Geheimgängen unter den Klostern, den katholischen, die durch die Inquisition dort den Ratten und der Fäulnis überlassen wurden, wegen ihrem Glauben. Er kennt jeden Ort seiner toten Kinder, der Leiber. Ihre Seelen sind längst bei ihm, aber ihre Leiber. Gott ist der Leib sehr, sehr wichtig. Und er wird sie bekleiden mit einem neuen Leib. Sie werden auferstehen, wo auch immer sie sind. Auch wenn sie verbrannt wurden und die Asche irgendwo ist. Er weiß es. Zeitgleich mit ihnen werden wir entrückt. Harpazo, dieses Verb, entrissen dieser Welt. Entrückt. In Wolken steht da. Entrückt in Wolken. Das könnte betonen, meiner Ansicht nach, man kann das vielleicht auch anders verstehen, aber meiner Ansicht nach betont das, dieses entrückt in Wolken, dass es ein für diese Welt verhülltes Ereignis sein wird. Ein verhülltes. Ein Ereignis, das diese Welt überhaupt nicht wahrnehmen wird. Und jetzt folgt der Höhepunkt. Nämlich, zu was genau diese Abfolge, die Abfolge dieser Ereignisse, zu was wird das führen? Was wird das Ergebnis davon sein? Das ist der wahrhaftige Höhepunkt in diesem Text. Zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn. Zur Begegnung mit dem Herrn. Auch hier wieder ein herrlicher griechischer Ausdruck, Apanthesis. Aus zwei Worten, Apo und Anthesis, der Vorsilbe. Apanthesis. Damit ist eine Begegnung gemeint im Sinne einer direkten Gegenüberstellung zweier Personen. Gesicht zu Gesicht. Es wird gebraucht, auch in der außerbiblischen Literatur, im Altgriechischen, für eine hohe Autoritätsperson, die Menschen zu einer Begegnung von Angesicht zu Angesicht empfängt. Apanthesis mit dem Herrn. Wir sprechen manchmal im Deutschen von der Audienz. Dass eine Audienz ist das Anrecht von einer deutlich höher gestellten Person erscheinen zu dürfen. Es trifft nicht die volle Bedeutung von Apanthesis, weil Audienz ja eigentlich von audire, vom lateinischen hören, Anhörung meint. Eine Anhörung. Aber die Begegnung mit unserem Herrn wird mehr als eine Anhörung sein. Es wird eben eine Begegnung sein. Angesicht zu Angesicht. Das drückt auch das Persönliche aus. Jeder ganz persönlich, auch wenn es das Kollektiv der Gemeinde Jesu, der Braut Jesu ist. Aber es wird eine persönliche Begegnung von jedem von uns mit dem Herrn aller Herren sein. Mit dem König aller Könige. Und es ist nicht anders möglich, dass wir in einem neuen Leib sein müssen zu dieser Begegnung. Von Angesicht zu Angesicht. Alle Menschen, die dem Herrn in einer Vision, in einer Begegnung auch auf dieser Erde begegnet sind, haben schwere Spuren davon getragen. Denken wir an Daniel, den Propheten Daniel. Wie er zu Boden fiel vor der Erscheinung. Denken wir an Apostel Johannes auf der Insel Patmos, als er die Stimme hörte, wie ein gewaltiges Rauschen von Wasser. Und er drehte sich um und dann sah er einen mitten unter den sieben Leuchten. Und es war Christus, es war der Sohn Gottes. Und er fiel zu seinen Füßen wie tot. Wir brauchen einen neuen Leib, um Christus zu begegnen. Christus ist nicht irgendwer. Christus ist der Fürst aller Fürsten, der Fürst des Lebens. Er ist Gott selber, Gott als Sohn. Ihm werden wir begegnen. Darum geht es in dieser Apanthesis, in dieser Begegnung, Gegenüberstellung, jedes Einzelnen persönlich vor diesem Herrn. Ist das nicht wahrhaftig der Höhepunkt, was hier beschrieben wird? Entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. In die Luft steht da noch. Diese Begegnung wird stattfinden, eis aera, eben in die Luft. Das gemeint ist in der Atmosphäre. Beziehungsweise es wird passieren in der Lufthülle dieser Erde. Nicht irgendwo im metaphysischen oder im dritten Himmel vor dem Thron Gottes. In der Lufthülle dieser Erde wird es stattfinden. Ich glaube das wortwörtlich, von ganzem Herzen, dass es so sein wird. Und diese Begegnung wird nicht nur einfach ein kurzer Moment sein. Face to face, die Gegenüberstellung. Kurzer Moment. Nein, es wird der Auftakt sein zur ewigen unmittelbaren Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Wir werden mit dem Herrn zusammen sein, alle Zeit, schreibt Paulus. Das ist das Ergebnis der Entrückung. Und dann noch Vers 18, gehört ganz wichtig dazu. So tröstet nun einander, schreibt er den Thessalonichen, die in Trauer waren, die auch massiv verfolgt wurden, das wissen wir, von Anfang an. Sie hatten sich zu Gott bekehrt in einem heidnischen Umfeld, das Götzendienst betrieb, auf einem moralisch tiefsten Niveau. Haben sie sich zu Gott bekehrt und wollten jetzt dem lebendigen Gott dienen. Und sie wurden schärfstens verfolgt und verhöhnt und verlacht. Ich bin ganz sicher, viele haben ihre Arbeit verloren, dadurch, dass sie gläubig wurden. Und dann sind noch Geschwister gestorben. Und so schreibt ihnen Paulus, tröstet nun einander mit diesen Worten. Und darum wollen auch wir das tun, einander trösten. Lasst uns auf dieses Ereignis blicken. Lasst uns auf Christus blicken. Lasst uns wie eine Braut Ausschau halten nach unserem Bräutigam. Was für ein Trost. Die zweite detaillierte Stelle über die Entrückung finden wir eben, wie gesagt, in 1. Korinther 15. Das wollen wir aufschlagen. Und diese Stelle gibt uns nun insbesondere Auskunft über diesen Aspekt der Verwandlung. Wie wird sich die Entrückung auf uns auswirken? Was wird dabei mit den auf Christus wartenden gläubigen Menschen geschehen? Das beantwortet uns diese Stelle so eindrücklich. 1. Korinther 15, Vers 50 bis 58. Ich lese die Stelle einfach einmal vor. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das haben wir schon im 1. Thessalonicher Brief soeben gelernt. Wir werden alle verwandelt werden, sei es die Gestorbenen durch die Auferstehung oder die noch Lebenden durch diese Verwandlung. Über diese Verwandlung hat 1. Thessalonicher noch nichts gesagt eigentlich. Aber hier geht es Paulus darum, das detailliert darzulegen. Wir werden alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Jetzt verstehen wir sofort wieder diesen Gegensatz. Warum hier wieder das Wort Tote, Nekroi gebraucht wird? Dieses Verwesene, Verfaulte wird auferweckt, unverweslich, unverderblich, unsterblich. Und wir, diejenigen, die leben, werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Was für eine Stelle, was für ein Abschluss dieses Kapitels 15. Das ist ein so wichtiges Kapitel, 1. Korinther 15. Es ist das Kapitel über Vergänglichkeit, Tod und Verweslichkeit, beziehungsweise über Unvergänglichkeit, Auferstehung und Unverweslichkeit. Und es zeigt, wie kurzsichtig es ist für einen Menschen, nur auf das Leben auf dieser Erde, in diesem jetzigen Leib, sich zu konzentrieren. Kurzsichtig ist das, überaus kurzsichtig. Denn dieses Leben ist sowas von kurz, sagt die Bibel. Wie ein Hauch von Nebel in der Sonne ist es weg. Aber jeder Mensch hat eine ewige Seele, die in Ewigkeit existieren wird. Und wir stellen jetzt in diesem Leben die Weichen für unsere ewige Existenz. Nichts macht die Bibel so klar wie diese Tatsache. Wir stellen jetzt die Weichen. Beugen wir uns vor diesem Gott. Glauben wir an ihn. Nehmen wir sein Erlösungswerk am Kreuz, diesen schrecklichen Tod an meiner Stelle in Anspruch und bekommen von ihm die Gotteskindschaft, die Neugeburt, das ewige Leben. Oder wollen wir das nicht? Brauchen wir keinen Gott? Brauchen wir keine Hilfe? Kommen wir schon zu Schlag dann, wenn wir mal im Tod sind? Dieser Vers 50 hat es in sich. Ich lese ihn noch einmal. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt die Verweslichkeit nicht die Unverweslichkeit. Fleisch und Blut. Das ist der Inbegriff des natürlichen menschlichen Lebens. Und gleichzeitig der Inbegriff der Vergänglichkeit und Verweslichkeit. Fleisch und Blut. Einige der Menschen in der Gemeinde in Korinth, das können wir aus den Stellungnahmen, die Paulus in diesem ersten Korintherbrief macht, können wir das herauslesen. Einige der Gläubigen in Korinth glaubten wohl eine gnostische Falschlehre, nämlich sie seien schon im Reich Gottes, so wie sie hier und heute sind. Das heißt, es gäbe keine Auferstehung. Es brauche keine Auferstehung. Der jetzige Leib sei schon okay für das Reich Gottes. Er werde direkt dort eintreten. Eine wirklich sehr falsche Irrlehre, der Paulus mit diesem Abschnitt entgegensteht. Denn die Bibel lehrt sehr deutlich, alles Fleisch und Blut hat eine unausweichliche Endbestimmung. Was ist diese Endbestimmung? Der Tod, die Verwesung, unausweichlich. Es muss uns bewusst sein, dass beides, sowohl Tod wie Verwesung, der ursprünglichen, vollkommenen Schöpfung Gottes völlig fremd war. Völlig fremd. Und die Ursache von Tod und Verwesung ist die Sünde. Und der Hintergrund dazu, den lesen wir im zweiten und dritten Kapitel, ganz am Anfang der Bibel, im ersten Mose. Das wollen wir kurz aufschlagen. 1. Mose 2, ich lese zuerst Verse 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, Da du davon isst, musst du gewisslich oder mit Sicherheit sterben. Der Garten Eden, er war unbeschreiblich schön. Unbeschreiblich schön. Warum? Weil Gott der Schöpfer war. Und weil die Schöpfung die Schönheit und das Wesen Gottes direkt widerspiegelt. Das ist auch heute noch so zu einem Teil, abgesehen von dem schrecklichen Schleier der Sünde und des Todes, die auch über der Schöpfung liegt. Aber die ursprüngliche Schöpfung, es war das direkte Bild, wie Gott war, an Schönheit, an Vollkommenheit. Und Gott machte die Schöpfung so schön zur Beglückung der Menschen. Aus Liebe zu den Menschen. Und der Mensch von seiner Seite her, er war erfüllt von Liebe und Zuneigung zu seinem Gott. Er war geschaffen im Bild Gottes. Das heißt, mit einem freien Willen. Liebe und Zuneigung zu empfangen und weiterzugeben. Mit einem freien Willen dazu, weil er im Bild Gottes geschaffen war. Er war nicht als Roboter geschaffen, als programmierte Maschine, wie Gott es wollte. Er war herrlich und vollkommen geschaffen, aber wie Gott, mit einem freien Willen zu lieben. Und in der Geborgenheit bei seinem himmlischen Vater hatte der Mensch keinen Grund. Er hatte absolut kein Verlangen, ihm, seinem Gott, ungehorsam zu sein. Gehorsam war von ihm bisher gar nicht nötig, Gott gegenüber. Er war nicht herausgefordert darin. Er hatte keinen Grund, Gott, seinem Schöpfer, ungehorsam zu sein. Und als Gott dann dem Menschen diese Prüfung hier, die wir soeben gelesen haben, vom Baum, von dem er nicht essen soll, als Gott dem Menschen diese Prüfung seines Gehorsams und seiner Liebe zu Gott, wie sehr liebst du deinen Schöpfer, als er diese Prüfung ihm eröffnete, da gab er ihm auch zugleich die Anleitung zur richtigen Entscheidung. Die Anleitung: Iss ja nicht davon, sonst musst du sterben. Und nichts hat den Menschen veranlasst, Gott ungehorsam zu sein darin. Wir wissen, wie es weiterging. Dann aber schlug Verführung und Betrug, vor allem Betrug, durch Satan dem Menschen entgegen. Wo er sich aus freiem Willen dagegen hätte stellen können. Es hätte sich seine liebende Beziehung zu Gott so bewähren und befestigen können, indem er Gott mehr geglaubt hätte aus dem Satan. Und in diesem dunkelsten Moment der Menschheitsgeschichte traf er die falsche Entscheidung. Und die Sünde und damit der Tod brach in aller Brutalität ein, in das vorher vollkommene, geistige, seelische und physische Leben des Menschen im Garten Eden. Und damit brach es ein in die ganze Schöpfung. Das Wesen der Sünde und damit das Wesen, die Eigenschaften Satans, sind damit in die Natur des Menschen eingebrochen und dort verblieben von Generation zu Generation. Und diese Menschheit steht seither unter dem Todesurteil Gottes. Er hat es klar und deutlich ausgedrückt im Garten. Du wirst sterben. wenn du davon isst, wenn du nicht gehorchst. Jetzt wollen wir eine Seite weiterlesen, 1. Mose 3, 17 bis 19. Nach diesem schrecklichen Sündenfall. Und zu Adam sprach er, Gott, der Schöpfer, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und seit dieser Aussprache Gottes an Adam sind Milliarden von menschlichen Leiben aus Fleisch und Blut gestorben und verwest, zu Staub geworden. Darum hat Gott dem Menschen die Bibel gegeben, um den Menschen wissen zu lassen, wie sehr er sie trotzdem liebt. Das ist unser Gott. Er hat die Menschheit nicht ausgelöscht, weil es sind für die Ewigkeit erschaffene Seelen. Und er liebt die Menschen als seine Geschöpfe weiterhin. Aber ihr Weg zu ihm und zu seiner Herrlichkeit ist abgeschnitten, völlig abgeschnitten. Gott musste ihn vertreiben aus dem Garten Eden. Abgeschnitten durch die Sünde und Sündennatur jedes Menschen. Abgeschnitten auch durch die Endbestimmung Satans, die durch die Sünde auf jeden Menschen gekommen ist. Also auf diese Weise wird der Mensch mit dem Satan enden, wo die Bestimmung für Satan eigentlich war. Der Feuersee. Der Mensch hat Satan mehr geglaubt als Gott und wird deshalb auch in dessen Bestimmung enden. Aber, Gott will, dass alle Menschen sich retten, erlösen lassen können aus diesem schrecklichen, ewigen Schicksal. Und er hat alles dafür getan. Und es war kein billiger Plan, der Heilsplan Gottes. Es war definitiv kein billiger Plan. Gott hat in der Tat den größten denkbaren Preis dafür bezahlt, gegeben. Um die Erlösung, die Versöhnung mit Gott möglich zu machen für uns Menschen. Gott selber wurde Mensch aus Fleisch und Blut in Jesus Christus, aber ohne Sünde. Er war der erste Mensch ohne Sünde. Und genau er hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Und die Strafe für die Sünde auf sich genommen. Und zwar freiwillig, nicht gezwungen, freiwillig ließ er sich von der Bosheit der Menschen kreuzigen und ist diesen schrecklichen Tod gestorben, stellvertretend für mich. An meiner Stelle, stellvertretend für meine Schuld, für meine Sünde und für die Strafe, die daraus gefolgt wäre. Weil er mich und dich sah und uns liebt, hat er den größten denkbaren Preis bezahlt, um uns die Versöhnung zu ermöglichen. Das ist unser Gott. Das ist der, vor dessen Thron wir genau das tun werden, was wir gehört haben. Im Jauchzen und Schreien vor Freude, wenn wir bei ihm sind. Weil wir sehen werden, er hat sein Wort gehalten. Was für ein Sieg hat er errungen am Kreuz. Jesaja 25, Vers 8 sagt das prophetisch voraus. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Das ist das Wort, das hier in 2. Korinther 5, das wir gelesen haben, das da zitiert wird. Er wird den Tod auf ewig verschlingen, sagt Jesaja. Und Paulus zitiert, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und diese Tatsache wird erfüllt sein im Moment der Auferstehung und Entrückung. Was für ein großer Moment ist die Entrückung? Dieses Wort wird damit erfüllt sein. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Der abgeschnittene Weg zurück zum himmlischen Vater, zurück in die Herrlichkeit Gottes, ist wieder hergestellt, ist wieder möglich. Für jeden Menschen, nicht für irgendwelche Auserwählte nur, nein, für jeden Menschen, der die Erlösung Jesu Christi im Glauben annimmt. Der sich auf das vergossene Blut Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden beruft. Wir berufen uns auf sein Blut. Wir haben nichts anderes. Wir können uns nicht berufen auf unsere Leistung. Wer von uns möchte sich vor Gott rechtfertigen? Ja, weißt du, im Fall war ich schon ein sehr guter Mensch. Und Gott wird mit deinem Augenzwinkern blitzen, dir dein ganzes Leben, deine Verdorbenheit, dein sündiges Herz offenbaren. Nein, keiner von uns kann durch sein Gut sein. Die Begegnung mit dem Herrn erzwingen. Es geht nicht. Nur durch das vergossene Blut Jesu, auf das wir uns berufen dürfen, wird es soweit sein. Und es wird eine Wiederherstellung gemacht von den Menschen, die zum Glauben kommen. Im Sinne von Wiederherstellung im Gehorsam Gott gegenüber. Nämlich wie die Menschen am Anfang im Garten Eden waren. Es war gar keine Frage, Gott zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Aber jetzt wissen wir, eine traurige Tatsache und doch auch eine wichtige Tatsache, dass auch im gläubigen Menschen die alte Sündennatur noch wohnt. Wie merken wir das? Am einfachsten merken wir es daran, dass unser Leib vom Tod gezeichnet ist. Kaum sind wir geboren, beginnt langsam aber sicher die Zeichnung durch den kommenden Tod. Dass wir alt und manchmal auch krank werden und dass dieser Leib direkt auf das Ableben und auf die Verwesung zuläuft. Aber durch den Glauben an Jesus Christus hat Gott uns aus Gnade die Neugeburt geschenkt. Wir bestehen nicht mehr nur aus einem zerfallenden Körper. Gott hat seine neue Natur in uns gelegt. Das meint die Bibel mit von Neuem geboren werden. Es ist nämlich das Leben Jesu Christi, das er in uns hineinlegt. Alle, die an ihn glauben. Und dieses Leben darf wachsen und zunehmen. Ein Baby ist nicht vollkommen perfekt. Es muss wachsen. Das ist genau das Gleiche mit dem geistlichen Leben. Und es wächst und nimmt zu durch die Ernährung mit dem Wort Gottes. Und durch das praktische Einüben des Gehorsams zu Gott und seinem Wort im am Sonntag, nein, im Alltagsleben. Das praktische Einüben. Und das neue Leben in uns, das Jesusleben, es wächst durch eine Liebesbeziehung zum Herrn. Durch diese wachsende Beziehung zu unserem Herrn. Das ist das Schönste, was es gibt. Eine persönliche, wachsende, enge Beziehung mit diesem Gott und Herrn Jesus Christus zu pflegen. Und auch wenn unser Körper sterben wird, so gibt uns der Herr folgende Verheißung. So sicher, wie er selber lebt, weil er den Tod besiegt hat und auferstanden ist, so sicher werden auch wir, die wir sein Leben in uns haben, leiblich auferstehen. Mit einem unsterblichen, unverweslichen Leib der Herrlichkeit. In Johannes 11 sagt der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er meinte genau das. Auch wenn der physische, irdische Körper aus Fleisch und Blut sterben muss, er kann nicht eingehen in die Ewigkeit. Aber wer glaubt, wird leben. Er gibt seine Verheißung und seine Garantie. Unser jetziger Leib aus Fleisch und Blut, und ich komme sofort zum Schluss. Dieser Leib aus Fleisch und Blut, gekennzeichnet vom Tod und von der Verweslichkeit, kann so nicht in die Ewigkeit, in das Reich Gottes eingehen. Das meint dieser Vers 50 in 1. Korinther 15. Es braucht zwingend die Auferstehung eines neuen, unverweslichen Körpers oder eben die direkte Verwandlung unseres jetzigen Körpers, falls wir bei diesem gewaltigen Ereignis der Entrückung noch am Leben sind. Und zum Abschluss möchte ich den Vers 51 noch lesen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Diese Tatsache, dass es eine Generation von gläubigen Menschen geben wird, die eine solche Verwandlung erleben werden, das ist das Geheimnis, das er meint. Das ist das Geheimnis. Und er schreibt dies etwa im Jahr 55 nach Christus den Korinthern, dieses Geheimnis. Und er eröffnet ihnen das Geheimnis auch gleich. Er offenbart ihnen, was er meint mit dem Geheimnis. Wir haben ja das einmal intensiv angeschaut. Es gibt etwa 7 Geheimnisse im Neuen Testament. Und immer wenn das Neue Testament von einem Geheimnis, dies ist ein Geheimnis, spricht, ist damit gemeint, es ist eine geistliche Wahrheit, steht hinter diesem Geheimnis. Eine geistliche Tatsache, die im Alten Testament noch nirgends erwähnt wird, noch völlig verborgen und unbekannt war. Und das ist eines dieser 7 Geheimnisse, das Geheimnis der Verwandlung. Das war im Alten Testament unbekannt. Und es wird geoffenbart durch den Diener Gottes, Paulus, aufgeschrieben und uns dann auch das nächste Mal erklärt, wie das genau ablaufen wird. Es wird sich erfüllen im Moment der Entrückung. Es ist nicht die Frage, ob dies wirklich geschehen wird, sondern nur die Frage, wann die Entrückung stattfinden wird. Dann wird auch das geschehen. Genauso, wie es verheißen und vorausgesagt ist. Und es stellt sich die entscheidende Frage für jedes von uns, ganz, ganz persönlich. Bin ich vorbereitet? Bin ich jeden Augenblick bereit, wenn der Herr Jesus kommt, zur Entrückung der Seinen. Ja, das bin ich, wenn ich weiß, dass er mein Heiland und Erlöser ist, auf den ich warte. Ja, dann bin ich bereit. Amen. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, du treuer Herr, Jesus Christus, für alle deine Enthüllung, die du uns gibst in deinem Wort, dass wir so detailliert wissen dürfen, was geschieht und warum die Umstände so sind. Herr, wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir für jedes Wort darin. Aus deinem Mund kommt es. Es ist auf dein aufgeschriebener Plan und dein aufgeschriebener Wille für die Menschen. Und wir dürfen es studieren. Hilf, Herr, dass wir uns immer wieder demütigen unter dein Wort und nicht über dein Wort stellen. Hilf, Herr, mach du uns, mach du mich ganz klein, Herr, dass du groß werden kannst. Herr, wir lieben dich und wir warten auf dich, Jesus Christus, und wir schauen aus nach dir und wir bitten, gib Gnade für unseren unvollkommenen Lauf auf dieser Welt und hilf uns zu wachsen zu dir hin, Herr. Segne und stärke du ein jedes. Amen.